Frauen müssen im Schnitt 4 Jahre länger auf die Diagnose einer und derselben Krankheit länger warten als letztendlich männliche Patienten. Ja, ist mir ein bisschen Spartus-Sendung.
Ja, die Schwierigkeit ist, und ich lasse das, das kann ich jetzt auch drin lassen, die Schwierigkeit ist, also erstens entzieht sich so ein bisschen meinem Verständnis, aber zum anderen, und so möchte ich einfach auch nicht rangehen, weil klar kann ich jetzt sagen, boah, das ist alles scheiße und sonst was, aber es gibt ja Strukturen im Hintergrund, die man so langsam aber sicher aufbrechen darf, um einfach auch das anzusprechen, und ich finde das jetzt einen sehr, sehr angenehmen Weg. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben mit mir, Flo, und dem Gast natürlich mal wieder hier auf dem Podcast-Channel, den Björn. Hallo Björn, schön, dass du zu Gast bist.
Hallo. Ganz ehrlich, ich freue mich.
Ja, wie immer.
Ich freue mich, hier zu sein und dein Gast sein zu dürfen in deinem Podcast. Wie hieß der nochmal? Freiheit Leben?
Freiheit Leben, richtig.
Habe ich schon ein paar Folgen gehört. Soll ganz gut sein. Wie geht's dir denn?
Es ist mir eine Ehre, dass du heute einfach auch da bist, dass wir es einrichten konnten. Und mir geht's sehr gut. Ich freue mich jetzt auf die Aufnahme. Du bist ja eine spannende Persönlichkeit. Und ich freue mich einfach drauf auf die Themen, die du mitgebracht hast. Hey, ja. Also, es ist 10.49 Uhr. Warum ist es 10.49 Uhr, Björn? Erzähl bitte, hol kurz ab.
Ja, wir nehmen an einem Samstag auf.
Ja, wir nehmen an einem, ja, erstens das und zweitens, eigentlich war 9 Uhr ausgemacht, aber ja. Wir durften ein bisschen nach hinten schieben.
Ja.
Und soll ich dir was sagen, warum? Was hast du gestern noch getrieben?
Ich war unterwegs. Oh, weißt du es gar nicht?
Nein, du hast mir nur geschrieben, hey, hallo, können wir bitte nach hinten verschieben, weil ich bin noch unterwegs.
Ich habe mich mit Freunden getroffen und wir haben Billard gespielt. Und ich habe die Dinger zum großen Teil versenkt, aber ich habe meine Nerven nicht unter den Griff gehabt. Die haben herausgefunden, wenn sie zu mir sagen, Björn, das ist jetzt wie ein Elfmeter, und das waren die einfachen. Ich habe die alle verrissen. Ich weiß es nicht, es war so schlimm. Hey, ich habe dann diesen innerlichen Druck gespürt. So, ich muss eigentlich so ganz gerade, so ganz locker, und da sind die Nerven durchgebrannt bei mir. Du warst auch noch ein bisschen unterwegs, oder?
Ja, bisschen. Ich habe wirklich Fußball gespielt. Ich war gestern am Brombachsee, habe Fußballgolf gespielt, erstmal 3 Stunden, habe da einen aufgezaubert. Geil. Und wow. Dann sind wir noch, also ich war mit Freunden unterwegs, dann sind wir noch nach Heilsbronn gefahren in eine Paddelhalle, hatten da 2 Courts für 2 Stunden.
Und Vollgas.
Und gib ihm. Aber wirklich, gib ihm. Und mega. Ich bin gestern dann so...
Paddeltennis übrigens total unterschätzt. Also ich finde es so geil. Also ich bin selber kein Tennisspieler. Aber das ist so easy, das kriegt jeder in meinen Augen hin und ist auch für jeden etwas, weil du kannst ja selber dann entscheiden, nee, dann hole ich den Ball halt jetzt nicht, so im Prinzip. Dein Partner oder deine Partnerin rastet halt dann komplett aus, aber ist eigentlich wurscht, muss einfach nur durchziehen. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, für jedes Alter ist das was gut, jetzt mit chronischen Knieverletzungen vielleicht jetzt nicht ganz, aber
ja,
sonst.
Ja, komm. Ey,
wir sind
komm,
in Deutschland.
Komm. Du hast seit zwei, ja, aber schau mal. Ich sag seit 2 Monaten zu dir, lass uns Paddle spielen gehen. Wie oft waren wir?
Also, wir starten, oder? Der Gast sagt so, um was geht's denn heute, Flo?
Mal. Es geht um, ungerechtes Behandeln.
Ja.
Ungerechtigkeiten im medizinischen System.
Genau. Und der triggernde Name, warum? Mach mal einfach so. Es funktioniert halt auch, so traurig, dass es ist, aber ja. Also, wir reden über das medizinische Desaster. Wir dürfen aufklären. Und zwar, ich durfte ein Buch lesen, Flo. Und zwar ein Buch, was ich wahrscheinlich sonst normalerweise nicht gelesen habe, aber ich mir selber gesagt habe, hey, du darfst verdammt offen sein und dich auch damit beschäftigen, weil darüber erzähle ich ja ständig im Podcast, dass es wichtig ist, sich auch mit Gegenpositionen zu beschäftigen. Und dementsprechend habe ich ein Buch geschrieben, was letztendlich auf...
Du hast ein Buch geschrieben?
Nein, Buch gelesen.
Das wäre crazy.
Unterschiedliche Strukturen hinweist, wo Frauen große Nachteile auch bekommen. Den Schreibstil, da gehe ich jetzt nicht ganz mit von der guten Kollegin. Das finde ich, das mag ich nicht so. Ich bin sehr sachlich und nüchtern. Ich mag eher sachliche Bücher. Und mit den Studien, die sie auch zeigt, da hat sie definitiv Punkte. Ich glaube, man kann manche Punkte ein bisschen größer ausführen oder auch differenzierter betrachten. Das sehe ich schon so. aber bei vielen Punkten, das sind natürlich auch sehr spannende Aspekte und deswegen wollte ich es unbedingt auch in eine Podcast-Folge reinbringen. Und vor allem für mich ganz besonders das Thema Medizin dahinter. Und das Buch, wer das lesen möchte, ist von Alexandra Zykunov. Und zwar, was wollt ihr denn noch alles? Also ihr hört schon am Titel, das ist wie gesagt sehr reißerisch auch dann auch geschrieben insgesamt. Aber ich kann es trotzdem empfehlen und vor allem auch für euch, liebe Männer da draußen, so ein Perspektivwechsel tut einfach wirklich gut. In diesem Buch werden sehr, sehr viele auch Studien vorgelegt und auch darauf berufen. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Es geht letztendlich darum, Unterschiede bei der Medizin zu erkennen und wie werden letztendlich da Frauen im Vergleich dann auch zu Männern behandelt. Also in dem Fall auch das medizinische Vorgehen, das Behandeln da selber. Und es geht hierbei, und das ist ganz wichtig, nicht darum, jetzt irgendwelche Ärztinnen oder irgendwelche Ärzte schlecht zu reden. Und ich selber komme aus einer Arztfamilie. Das heißt, ich weiß, diese Folge hat Brisanz, I know. Aber es geht nochmal, es geht um das System einfach dahinter. Und wie kannst du nur etwas verändern, indem du auch auf das System schaust und dich diese Fragen auch stellst. Der Begriff hinter dem Ganzen ist letztendlich das Gender Health Gap. Und ich starte jetzt vielleicht einfach mal rein, Flo, und dann kannst du, wenn du das möchtest, dich immer mal wieder platzieren. Ich werde jetzt aus dem Buch immer mal wieder zitieren, jetzt nicht wortgemäß, sondern einfach inhalttechnisch. Und ja, ich bin mal gespannt. Ist so in Ordnung? Start mal.
Du, ich bin sehr gespannt, weil ich mich schon mit dem Thema Feminismus auseinandersetze, weil ich es schon sehr, sehr spannend finde. Mhm. Und auch immer wieder meine Position so ein bisschen anpasse.
Ja.
Und aber da machen wir mal eine andere Folge drüber. Ich bin jetzt gespannt.
Ja. Was es soll, wie gesagt, jetzt nur medizinisch gehen. Es ist jetzt nicht es wird jetzt hier nicht riesenpolitisch. Es ist jetzt wirklich Zahlen, Daten, Fakten.
Gut so.
Und zwar, es geht zunächst um das Thema Autofahren. Autofahren ist für Frauen deutlich gefährlicher, da sozusagen die Sitze für Männer gebaut sind und eben nicht für den weiblichen Körperbau. Bedeutet letztendlich, wenn ein Unfall passiert, ist sozusagen eine mehr als 40% höhere Gefahr, lebensbedrohlich verletzt zu werden für Frauen. Was steckt dahinter? Und zwar, es geht um Crash-Test-Dummies, die eben vor allem die Beschaffenheit eines mittelalten, männlichen, europäischen Körpers hatten und die Knochen- und Muskulaturstrukturen von Frauen eben hierbei nicht berücksichtigt werden, die einfach andere sind, also von Nackenaufbau, Halswirbel, Hüfte und auch Becken. Jetzt ist natürlich die Frage, warum nimmt man nicht weibliche Crash-Test-Dummies her, Flo?
Da frage ich mich jetzt was, weil, also jetzt ganz klischeehaft, weil in der Autoindustrie ganz viele Männer arbeiten und da in den führenden Positionen sitzen und sagen, nee. Oder die Kosten für den Aufwand sind zu hoch.
So wird argumentiert vielleicht. Ich gehe gleich darauf ein, wie es eigentlich argumentiert wird. Und
Grund.
Da kommen wir gleich zu.
Mann!
Also es gibt übrigens auch in Anführungszeichen weiblichere Crash-Test-Dummies, die wurden dann auch ins Leben gerufen. Doofe Herausforderung ist eigentlich, sie gehen nicht eigentlich diesen Körperbau der Frau nach, sondern sind eigentlich eher, gleichen eher sozusagen physiologisch eines 12-jährigen Mädchens und nicht einer erwachsenen Frau. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig. Und ja, die Begründung letztendlich, warum die Frauen-Dummies sozusagen nicht auf den Markt kommen, hängt damit letztendlich zusammen, was die EU explizit vorschreibt. Also es geht um das Zulassungsverfahren. Und Sicherheitsgurte werden eben von Autos am männlichen Durchschnittsdummy getestet. Und das ist eben vorgeschrieben von der EU. So, das ist alles. Also es ist eine Vorgabe.
Also Strukturen im Hintergrund.
Genau.
Okay. Ja, aber wehrt sich auch keiner dagegen? Also ehrlicherweise. Es wehrt sich keiner dagegen, aber das ist ja halt schon super entscheidender Faktor. Ja,
das ist natürlich die Frage, wer welche Lobby auch bekommt und wie halt Aufmerksamkeit immer dahin getan wird. Also ob sich keiner wehrt, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber dieses Thema findet in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so viel Relevanz, würde ich sagen.
Ja, das meine ich damit,
finde es sehr, sehr relevant, ehrlich gesagt, weil auch uns Männer es natürlich betrifft, auch in Beziehungen logischerweise. Ich finde das jetzt nicht so toll, wenn ich mir vorstelle, dass meine meine Freundin oder spätere Frau oder auch Freundinnen, die im Auto irgendwie mal mitfahren, wenn du dir vorstellst, dass sie halt eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie daran sterben können. Also das finde ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja aber wieder sehr, sehr egoistisch formuliert. Ja,
es
ist egoistisch,
aber es ist natürlich viel weitreichender.
Bei dieser Thematik. Also ich würd tatsächlich natürlich, also wer jetzt hat zeigt, nee, das wäre mir egal. Wenn da irgendjemand verletzt wird, also der hat einen Schaden, sage ich euch ehrlich, nicht nur im Auto, sondern auch im Kopf. Aber also es ist ja viel, viel entscheidender, dass Frauen einfach benachteiligt werden und nicht so sicher sind wie Männer in Autos. Also das geht ja nicht nur um Frauen, die irgendwie uns nahe stehen, sondern um alle.
Jetzt gehen wir mal mehr in den medizinischen Bereich. Und zwar jetzt sprechen wir mal über Medikamente und Therapien. Die werden letztendlich an Männern überwiegend auch getestet, folglich eben auch für den männlichen Körper dosiert. Hat zur Folge, kann man sich jetzt denken, dass es bei Frauen viel häufiger zu Nebenwirkungen oder Falschdosierungen kommt. Und hierbei spannend, bei einer Analyse eines Professoren Duos der Universität Maryland wurden sozusagen Frauen im Vergleich zu Männern seltener konkrete Schmerzmittel verschrieben. Warum? Weil man bei ihnen eher davon ausgeht, dass ihnen Beruhigungsmittel helfen würden.
Sprich, Frauen oder Männern?
Sprich, nochmal, Frauen wurden im Vergleich zu Männern seltener konkrete Schmerzmittel verschrieben.
Was?
Weil man bei ihnen eher davon ausgeht, dass ihnen Beruhigungsmittel helfen würden. Sprich, medizinische Mitarbeiter verwechseln bei Frauen Schmerz mit Angst oder Panik. Sehr, sehr spannend.
The fuck?
Genau. Und das sind, wie gesagt, das sind jetzt Studien, die auch erhoben wurden. Weiter geht's. Studien in verschiedenen Ländern belegen eben, dass Ärztinnen, sie gendert in dem Buch, deswegen nicht wundern, Ärztinnen dazu neigen, Symptome eines Mannes eher als körperlich zu interpretieren und Frauen eher als psychosomatisch. Umgekehrt führt das eben dazu, dass mentale Probleme bei Männern seltener erkannt werden und ihnen eher Schmerzmittel verschrieben werden, wenn eine Therapie viel angebrachter wäre. Also wir sehen sozusagen, dieser Effekt geht in beide Richtungen. Wir kommen aber noch auch zum Thema mentale Gesundheit bei Männern. Dazu sprechen wir gleich noch.
War das aber so, also jetzt, wenn ich es ganz kurz kommentieren darf, es ist dieses sehr, sehr krasse Denken in Vorurteilen und Klischees.
Ja.
Also wir haben schon ganz, ganz oft angesprochen, dass so Thema Empathie eher weiblich klassifiziert wird und Durchschlagskraft, Härte, körperliche Belastbarkeit Männern und das ist dann sich so auch auswirkt und das mit, das ist crazy.
Ja.
Das ist krass.
Ja, es ist eben spannend, also dass letztendlich auch bei Männern eben weiterhin diese Denkweise vorherrscht und dann eben auch bei Ärztinnen und bei Ärzten, die ja dann unterschiedliche Maßnahmen einleiten könnten, dass eben ein echter Kerl kennt keinen Schmerz, schreibt sie. Und letztendlich auch Studien das belegen, dass Männer zu selten und zu spät zu Ärzten gehen.
Ja, also ehrlicherweise schon auch ganz viel mit diesen Klischees aufgewachsen.
Ja, definitiv.
Also es ist schon auch einfach verankert.
Definitiv.
So, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja, der Klassiker. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja. Wenn du überhaupt Indianer sagen darfst, dann können wir mal wann anders drüber sprechen.
Sorry, stimmt. Ja, sorry. Ja. Entschuldigung.
Oh, jetzt. Also, oh, wir sorgen für spannende Gespräche in unserer Community. Die einen denken, was erzählen sie jetzt? Die anderen denken, oh ja,
gut, dass sie es ansprechen. Dann kriege ich die Keule, Entschuldigung.
Aber es ist eine gute Folge. Also wenn ihr selber merkt, ihr werdet jetzt sehr getriggert in der Folge, vielleicht dürft ihr euch dann selber auch noch mehr mit dem Thema, egal auf welcher Seite, mal auseinandersetzen. Ich finde immer beide Perspektiven, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Aber nochmal, in dem Fall bin ich sehr klar, weil das sind halt einfach Studien, die dahinter stehen. Wir machen weiter. Untersuchungen zeigen, in der Grundlagenforschung der Medizin, die Erforschung der Einflüsse auf den weiblichen Körper werden systematisch sozusagen unterdrückt. Woran liegt das Ganze? Dass Tierversuche überwiegend an männlichen Tieren ausgeübt werden. Bedeutet, warum das Ganze? Weil es einfacher ist, so ist die Argumentation, kein Monatzyklus, keine Hormonschwankungen und das Ganze wird eben damit dann einfacher. Doch, und das ist auch spannend, dass eben festgestellt wurde, vor allem auch bei männlichen Mäusen, die häufig eben auch hergenommen werden, gibt es sehr wohl Hormonschwankungen, bedingt eben durch Rangordnungskämpfe, wo es dann zu 5-mal höheren Testosteronwerten kommen kann. Es gibt aber auch einen Skandal, wo letztendlich sich die meisten auch darauf berufen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das Contergan-Skandal.
Contergan, ja.
Ja, sagt dir was?
Gehört habe ich es, ja.
Okay. Ich erkläre es kurz für diejenigen, die es jetzt nicht wissen. Das führte letztendlich dazu, dass Frauen von klinischen Studien zunehmend eben ausgeschlossen wurden. 1960er Jahre befinden wir uns. Dazu kam es zu körperlich Behinderung von Babys im Mutterleib, weil Mütter eben das angeblich für Schwangere unbedenkliche Beruhigungsmittel Contergan gegeben wurde und das sozusagen diese Folgen hatten. Bedeutet, Ziel war dann letztendlich, die Folgen für eben Frauen und ihre Babys in Zukunft vermeiden zu wollen. Und das ist ja auch alles absolut nachvollziehbar. Trotzdem ist das nicht das einzige Argument, jetzt Frauen komplett aus klinischen Studien auszuschließen. Und was auch spannend ist, dass Frauen eben doppelt so oft teils schwere Nebenwirkungen von Medikamenten erleiden als Männer.
Wenn du das Gefühl hast, mal ganz kurz aus deinem Alltag rauskommen zu wollen, dann hör doch einfach mal in unsere neue Rubrik, und zwar Let's Balance, mit mir von Balance Body by Bella. Und damit wünsche ich dir direkt ganz viel Spaß.
1, 0, 0, 0, 0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Weiter geht's. Wir reden jetzt hier auch letztendlich um eine Finanzierung, auch hinter den ganzen Studien und sich auch mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen. Und ein weiterer Grund eben für diese teils Datenlücke auch, also wird dann Gender Data Gap genannt, in der Medizin ist letztendlich eine chronische Unterfinanzierung von bestimmten Forschungsbereichen. Und hier wird Professor Günther Wagner letztendlich hergenommen, der im Jahr 2022 Folgendes auch gesagt hat. In den nationalen Institutes of Health, also der wichtigsten US-Behörde für biomedizinische Forschung, gibt es für jedes einzelne Organsystem ein eigenes Forschungsinstitut, außer für den weiblichen Fortpflanzungstrakt.
Was?
Ja.
Warum?
Ja, wie gesagt, es geht jetzt, ich stelle jetzt nicht die Warum-Fragen, das darf jeder da draußen, das sind einfach jetzt nur Fakten, die ich vorlese.
Da kriege ich einen richtigen Hals
bei der Folge. Leid, aber, ja.
Ich höre die Folge nicht an, weil ich will Antworten. Nicht einfach nur Fakten. Ich will Antworten, warum das so ist.
Ich habe jetzt keine Lösungsansätze und auch kein Warum, sondern ich lese jetzt hier einfach nur vor, was Fakten sind.
Weißt du, ich will ja nicht.
Aber wir sprechen nochmal drüber.
Schau mal, ich will ja nicht mal Lösungsansätze haben, Björn. Ich will ja eigentlich nur eine Begründung, eine schlüssige, wo ich sage, okay, ey, dann ich verstehe das, warum es kein Institut für den weiblichen Geschlechtstrakt gibt. Ich will es einfach nur begründet haben. Verstehst du? Weil für mich gibt es keine Begründung.
Du kannst ja mal an Herrn Trump schreiben, wenn du möchtest.
Ja, den rufe ich mal an, Standleitung ins Oval Office.
Okay, weiter geht's. Und zwar, wir reden jetzt auch nochmal über das Thema Diagnose. Warum Frauen häufig viel länger auf eine richtige Diagnose warten müssen als Männer, falls sie überhaupt dann richtig diagnostiziert werden. Und bestimmte Krankheiten rufen bei Frauen andere Symptome hervor als bei Männern. Wen das nicht bewusst ist, zum Beispiel das Thema Herzinfarkt. Bei Männern verläuft der Herzinfarkt anders als bei Frauen. Bedeutet, dieses typische Stechen, diese typischen stechenden Schmerzen oder das Erstarren des linken Armes trifft bei Frauen nicht unbedingt im zu, sondern diese Schmerzen im linken Armbereich, die sind gar nicht so oft bei Frauen. Bei ihnen ist es eben eher Übelkeit, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen oder auch Müdigkeit. Und spannend, Frauen wird immer noch seltener ein Herzinfarkt diagnostiziert. Und deswegen kommen sie später in eine Notaufnahme und werden dort teilweise dann eben auch zögerlicher behandelt oder teils auch nach Hause geschickt. Weswegen Frauen häufiger an einem Herzinfarkt auch versterben. Das gilt übrigens für Herzerkrankungen generell. Bedeutet, wenn wir jetzt hier über EKGs sprechen, Studie von 2008 bei Frauen von Kardiologen und Kardiologinnen zu 84% falsch angebracht. Und das hat letztendlich zu lebensgefährlichen Fehldiagnosen geführt. Es gibt Herzmedikamente, die das Leben von Patienten verlängern, jedoch von Patientinnen verkürzen. Genauso jetzt zum Thema Krebstherapie. Das Sterberisiko vom Patienten kann durch manche Therapien eben um 50% gesenkt werden, von Patientinnen wiederum gar nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau an einem Schlaganfall stirbt, ist zu 9% höher als bei Männern. Diabetes, Parkinson, Gicht wird bei Frauen grundsätzlich später auch erkannt und auch schlechter behandelt. 2019 wurde eine Studie der Universität Kopenhagen veröffentlicht, über einen Zeitraum wohlgemerkt von 21 Jahren medizinische Daten. Und es wurden 7 Millionen Menschen analysiert. Und das Ergebnis war folgendes, dass mehr als 700 Krankheiten bei Männern schneller diagnostiziert wurden als bei Frauen. Bei denen wiederum später. Und was schätzt du ist später? Also da gibt es auch einen Zeitraum jetzt bei Krebs. Wie viel später wurde das dann diagnostiziert bei Frauen?
15 Jahre.
Nee, nicht ganz so krass. Aber wir sind im Jahresbereich, ja?
5 Jahre.
Fast die Hälfte nochmal. 2,5 Jahre später. Und bei Diabetes 4,5 Jahre.
Das ist krass.
Und das sind natürlich ganz, ganz eklatante Zahlen. Frauen müssen im Schnitt 4 Jahre länger auf die Diagnose einer und derselben Krankheit länger warten als letztendlich männliche Patienten. Ja, ist mal ein bisschen Spartus-Sendung.
Ja, die Schwierigkeit ist, und ich lasse das, das kann ich jetzt auch drin lassen, die Schwierigkeit ist, also erstens entzieht sich so ein bisschen meinem Verständnis. Aber zum anderen, und so möchte ich einfach auch nicht rangehen, weil klar kann ich jetzt sagen, boah, das ist alles scheiße und sonst was, aber es gibt ja Strukturen im Hintergrund, die man so langsam aber sicher aufbrechen darf, um einfach auch das anzusprechen. Und ich finde das jetzt einen sehr, sehr angenehmen Weg, nicht hinzugehen und zu sagen, hey, ist ja alles scheiße und wir müssen jetzt halt direkt in die andere Richtung rutschen, sondern es gibt diese Missstände und dann lasst sie halt irgendwie erstens sichtbar machen und zweitens dann halt auch wirklich dran arbeiten. An der Gleichberechtigung. Also worüber springen wir? Ins Geisteskrank.
Spannend, jetzt hat, vielleicht kannst du es parallel mal googeln, weil ich nicht genau weiß, was es ist. Endometriose. Das ist eine sehr schmerzhafte und führt zu einer möglichen Unfruchtbarkeit der Gebärmutterschleimhaut. Und
Achtung, ich zitiere. Endometriose ist eine gutartige, jedoch chronisch verlaufende Erkrankung. Bei Endometriose wächst Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Dieses Gewebe siedelt sich beispielsweise an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm- oder Bauchfell an. Endometriosegewebe verfügt über die Eigenschaft, prinzipiell an jeder Stelle des Körpers wachsen zu können. In einigen Fällen kann es auch außerhalb des Bauchraumes, zum Beispiel in der Lunge, vorkommen.
Genau, und das ist letztendlich hier bei bis zu jeder siebten Frau kommt das Ganze vor. Nochmal, es kann zu einer möglichen Unfruchtbarkeit Gebärmutterschleimhaut führen. Und unter Wissenschaftlern war das Ganze leider sehr lange unbekannt und hat noch bis vor kurzem im Schnitt 10 Jahre gedauert, um eine ordentliche Diagnose zu bekommen. Nächsten Begriff, den du anschauen darfst, ist PMS. Da leiden 90% aller Frauen drunter. Und spannend wiederum hierbei, dass an Impotenz leiden nur 20% der Männer. Und trotzdem gibt es 5-mal mehr Studien zum Thema Potenzstörung als zum Thema PMS.
Also prämenstruelles Syndrom, PMS, prämenstruelle dysphorische Störung. Das PMS, also prämenstruelles Syndrom, bezeichnet eine Gruppe körperlicher und psychischer Symptome, die einige Tage vor Beginn einer Menstruationsperiode einsetzen und in der Regel einige Stunden nach dem ersten Periodentag enden. Eine prämenstruelle dysphorische Störung ist eine Form von PMS, die so schwer ist, dass sie sich störend auf Beruf, soziale Aktivitäten oder die Partnerschaft auswirkt. Also weißt du, wo ich es das erste Mal gehört habe?
Ja.
In The Big Bang Theory.
Ja, ich find's ja schon gravierende Zahlen, wenn wir überlegen, dass eben 90% der Frauen, aller Frauen darunter leiden, sollte das natürlich ein Thema sein, wo auch deutlich mehr Studien erhoben werden. Natürlich das Thema Impotenz bei Männern ist auch jetzt nichts Schönes, möchte ich gar nicht sagen. Ich finde es auch schwierig, den kompletten Vergleich jetzt hierbei zu ziehen, weil es trotzdem nochmal unterschiedliche Dinge sind. Auf der anderen Seite möchte ich hier schon sehr klar sagen, dass hier ein deutlich höherer Fokus dann drauf gelegt werden sollte. Ich kenne mich aber auch in den Studien jetzt zu wenig aus, um da jetzt eine gute differenzierte Meinung geben zu können, bin ich auch ehrlich.
Kurze Werbeunterbrechung. Hört doch auch mal in unsere neue Rubrik rein, Let's Free. Darin geht es nicht um perfekt durchdachte Antworten, sondern um ehrliche Gespräche. Zusammen wie immer mit Björn und Flo und mit Gästen wie mir und Bella sprechen wir über alles, was uns bewegt. Laut gedacht, tief gefühlt, manchmal unbequem, manchmal witzig. Echt, frei und ganz ohne Filter.
Nächster Punkt. und das ist jetzt wieder schon spannend, Frauen haben eine 32% höhere Wahrscheinlichkeit, bei einer Operation zu sterben, wenn sie von einem männlichen Arzt operiert werden.
Warum?
Kanadische Studien aus dem Jahr 2021 haben in einem Zeitraum von 12 Jahren gigantische Anzahlen an Operationen ausgewertet und explizit nach dem Geschlecht der Ärztinnen, also der Ärzte und Ärztinnen und der Patienten und Patientinnen unterschieden. Es wurden mehr als 1,3 Millionen Patienten und Patientinnen Fälle zwischen 2007 und 2019 angeschaut. Und unter dem Ganzen waren rund 3000 Chirurgen und Chirurginnen beteiligt. Und es kam heraus, dass Frauen, die von einem Chirurgen operiert wurden, einem 15% höherem Risiko ausgesetzt waren, dass die Operation Komplikationen oder eine erneute Klinikeinweisung nach sich ziehen würde, als wenn sie von einer Chirurgin behandelt worden wären. Zweitens, sie hatten ein 32% höheres Risiko, an der Operation zu sterben. Spannend, bei männlichen Patienten gab es solche Schwankungen nicht. Nur 23% in den deutschen Operationssälen sind letztendlich weibliche Chirurginnen. Und die kanadische Studie lässt sich jetzt nicht natürlich 1:1 auf Deutschland übertragen. Diese Studie gibt es nicht in Deutschland, das ist wie gesagt in Kanada erhoben worden. Die Zahlen sind natürlich schon sehr, sehr eklatant, das darf man schon klar sagen.
Warum? Jetzt wirklich, es ist so eine unbefriedigende Folge. Ich sag's dir ehrlich, du kommst da um die Ecke und sagst, hier, Frauen haben höheres Risiko bei der OP zu sterben, wenn ein Arzt operiert. Hey, warum? Gib mir eine Begründung, ich will das wissen.
Ich kann, das ist ja das Spannende eigentlich. Jetzt, ich zitiere nur Studien und es werden ja vielleicht Vermutungen an den Tag gelegt, aber...
Ja, aber ja, genau deswegen will ich das...
Die sind vielleicht auch ein bisschen komplexer und deswegen will, weil ich kenne mich zu wenig im Thema aus, um da jetzt eine gute, differenzierte Meinung zu geben. Vielleicht haben wir ja da draußen eine Expertin oder einen Experten, der da sich berufen fühlt, der kann gerne uns kontaktieren, weil das ist ein sehr spannendes Thema.
Ja, bist du jetzt am Ende?
Nein, ich habe noch zwei Punkte.
Ja, die, wo wahrscheinlich auch keine Warum-Frage gestellt werden
darf. Vielleicht so ein bisschen. Okay. Vielleicht so ein bisschen. Aber das ist natürlich jetzt auch Interpretation.
Now we talking.
Wir reden über das Thema Lehrstühle. Nur 2 Lehrstühle gibt es zur gendersensiblen Medizin in Deutschland. Und die allererste wurde 2021 eröffnet. Und laut aktuellen Umfragen des Deutschen Ärztebundes bieten zwar bis zu 76% aller medizinischen Fakultäten und Ausbildungsstätten im Rahmen von medizinischen Studiengängen oder Ausbildung Geschlechter- und Diversitätsaspekte in den Lehrgangsveranstaltungen an. Aber, und jetzt, das ist das ganz große Aber, eben nur vereinzelt und am Rande. Und fragt man danach, welche Fakultäten, egal ob jetzt Studium oder Ausbildung, diese geschlechterspezifischen Aspekte in ihren Veranstaltungen integrieren, kam jetzt, beziehungsweise in den Prüfungen explizit abgefragt werden, kam heraus, dass bei der Ausbildung zu Physiotherapeutenberufen zu 81% das Ganze verneint wird und bei Ausbildungsstätten zu Gesundheits- und Pflegeberufen zu 86% verneint wird. Bei der Humanmedizin, oh Gott, diese Zahl ist jetzt hart, wird das Ganze zu 93% verneint. Also bedeutet im Umkehrschluss, und das finde ich persönlich, macht natürlich Sinn, wie willst du denn genau etwas wissen, wenn du es überhaupt nicht thematisierst? Also, und offensichtlich sind ja sehr große Unterschiede da im Vergleich vom weiblichen zum männlichen Körper auch. Und wir sprechen jetzt ja nur sozusagen über einen weiblichen, männlichen Körper. Das heißt, man darf ja auch noch mehr differenzieren bei diesen Themen. Und finde ich schon sehr spannend, dass es dann so wenig Aspekt einfach in einem Studium einnimmt. Aber vielleicht haben wir jetzt hier Ärzte, Ärztinnen, die uns zuhören und selber sagen, boah, das will ich richtig stellen, das ist vielleicht ganz anders. Das sind letztendlich aber jetzt eben große Umfragen, die gemacht wurden. Also selbst das wäre jetzt nicht unbedingt dann repräsentativ. Aber ich habe kein Medizinstudio, deswegen weiß ich nicht genau, wie es ist. Aber ja, ist sehr spannend. Da gehen wir jetzt nochmal auf die Männer ein. Und zwar unter Drogensüchtigen sind mehr Männer und an Suizid sterben mehr Männer. Diagnose von Depressionen wird gerade bei Männern zu selten oder auch zu spät gestellt. Und öfter werden hier eben harte Schmerzmittel verschrieben, anstatt eine Therapie. Und jetzt reden wir wieder mal über das Thema, weil echte Männer überhaupt nicht zur Therapie gehen müssen und weil echte Männer nicht über Gefühle sprechen, weil echte Männer keine Hilfe brauchen. Unter anderem eben auch, weil echte Männer nicht weinen dürfen. Darunter hatte ich ja schon mal auch berichtet, dass ich sowas leider in genau so einer Situation auch zu hören bekommen habe. Bedeutet eben auch, auch Männer haben natürlich hier mit diesem Thema zu kämpfen und es ist sehr, sehr wichtig in meinen Augen, dieses Thema mal anzugehen und deswegen helfen natürlich auch solche Hard Facts und auch Zahlen, um dann weitere Maßnahmen einleiten zu können. Also du hörst raus, ich habe dir jetzt ganz wenig warum gegeben, so einen kleinen Ansatz gab es mal, aber nicht so viel, also wahrscheinlich eine sehr unbefriedigende Folge jetzt an der Stelle. Und viele Fragezeichen nach draußen gerichtet.
Ja, Also ich gehe selten aus einer Aufnahme raus und denke mir, richtig unzufrieden aus der Aufnahme, sage ich dir ehrlich, dann gehe ich raus und denke mir, okay, ich darf jetzt noch schöne Schlussworte finden. Aber
32
so
Minuten haben wir.
Ja, aber ich lasse die Folge im kompletten Stück, das wird eine Brecherfolge, weil sie wichtig ist. Und ich möchte auch einfach den Zuhörern und Zuhörerinnen die Möglichkeit geben, wirklich 34 Minuten ähnlich triggernde Fragen und ganz viele Fragezeichen ohne Ausrufezeichen im Kopf zu haben. Bin ich euch ehrlich? So, da sitzen wir im gleichen Boot und ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung. Wir sitzen alle im gleichen Boot und lass mal nicht so viel egoistisch denken. So, verstehst du? Ich habe mir nämlich vorhin gedacht, und den Satz würde ich gerne am Ende noch anbringen, Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass Frauen sich das erkämpfen müssen und jetzt dafür schauen müssen, dass beispielsweise Lehrstühle besetzt werden und das Thema Anklang findet, sondern da sind auch und vor allem auch wir Männer in der Pflicht, um einfach diese Gleichberechtigung zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, darüber aufzuklären und einfach für Gleichberechtigung zu sorgen.
So. Ich hoffe, dass wir einen Teil dazu jetzt leisten konnten, indem wir auch genau solchen mit unserer Plattform auch hier Reichweite geben. Teilt gerne da draußen, bitte macht noch mehr aufmerksam. Ich glaube, diese Folge ist wirklich wichtig, sowohl für Frauen als auch für Männer und für jeden, der sich da angesprochen fühlt, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Deswegen bitte sprecht darüber, teilt die Folge und lasst natürlich trotzdem auch gerne Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Da freuen wir uns riesig und dann würde ich sagen, Mama, jetzt ein Cut hier am Ende der Folge.
Mama, ein Cut.
Aber ich glaube, der Titel war vielleicht doch berechtigt. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? War der berechtigt, so zu nennen? Ich gehe jetzt mittlerweile mit einem klaren Ja hin, aber Flo, danke.
Ah, es ist immer Interpretationssache. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zu allen anderen. Kommentiert unbedingt die Folge, gebt uns eure Einschätzung, eure Meinung dazu, weil natürlich, das darf man schon immer wieder erwähnen, wir argumentieren oder wir sehen, also jetzt waren es ja sehr viele Fakten, aber nichtsdestotrotz sitzen hier zwei Männer und wir sehen ganz viele Sachen eventuell nicht so wie von, in Anführungszeichen, Betroffenen. Deswegen gibt uns unsere Einschätzung. Wir lernen sehr, sehr gerne dazu. Kommentiert's, schreibt's und dann seid lieb zueinander. Macht's gut und schaut in den Sternenhimmel. Und ciao. Ciao.